SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon, mit neuen Romanen aus den USA und Frankreich und mit neuen Editionen von Anne Franks berühmtem Tagebuch. Dazu Musik von dem amerikanischen Dichter und Singer-Songwriter Adam Green. Aladdin heißt sein Album.
I made love behind her. I was scared to know her. Now the high is over. Because I need a shoulder.
Der Amerikaner Adam Green macht die Musik zu dieser Lesenswertsendung, in der wir zwei neue Bücher aus den USA vorstellen. Chip Cheek führt in Tage in Cape May ein junges Paar an die amerikanische Ostküste und in ein großes Gefühlschaos. Siri Hustvedt spürt in damals ihrem jungen Ich in der New Yorker Party- und intellektuellen Szene der frühen 80er Jahre nach. Um Körperlichkeit und heftig ausgelebte Sexualität geht es sehr explizit in den zwei französischen Romanen »Eine alte Geschichte, neue Version« von Jonathan Littell und »All das zu verlieren« von Leila Slimani. Und gleich zu Beginn sprechen wir über Anne Frank, die im Juni 90 Jahre alt geworden wäre. Aus diesem Anlass gibt es neue Editionen ihres weltberühmten Tagebuchs.
Love is on its way. Sometimes you're me from far away. Just waiting to get blown.
Was Anne Frank ihrer imaginären Freundin Kitty in ihrem Tagebuch anvertraute, gehört zu den beeindruckendsten und erschütterndsten Berichten über die Judenverfolgung der NS-Zeit. Entstanden sind die Aufzeichnungen zwischen Juni 1942 und August 1944, bevor das Amsterdamer Versteck der Familie, das berühmte Hinterhaus in der Prinsengracht 263, gestürmt wurde und Anne mit 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen umkam. Am 12. Juni diesen Jahres wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. Eine berühmte Schriftstellerin wollte sie werden. Das Hinterhaus sollte ihr Roman heißen, den sie über ihre Zeit im Versteck schreiben wollte. Grundlage dafür ihre Tagebucheinträge, die sie zu diesem Zweck noch einmal gründlich zu überarbeiten begann. Diese literarisierte Version des Tagebuchs liegt jetzt in einer eigenständigen Edition vor, erschienen im Secession Verlag in Zusammenarbeit mit dem Amsterdamer Anne Frank Haus, neu übersetzt von Waltraud Hüssmann und mit einem Nachwort versehen von der Literaturwissenschaftlerin Lorin Nussbaum, einer Nachbarin und Freundin der Familie Frank. Im Studio ist jetzt der SWR-Literaturchef Frank Hertwig. Herr Hertwig, auf welche textliche Vorlage stützt sich denn diese Edition im Secession Verlag genau?
Also das ist nicht ganz leicht zu beschreiben, da muss man etwas ausholen. Es sind verschiedene Versionen im Gespräch, die aber auch in der Forschung immer so gekennzeichnet werden. Es gibt die sogenannte Version A, das ist das eigentliche Tagebuch, das Anne Frank geführt hat. Und zwar läuft es vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944. Da fehlen ein paar Teile, vor allem eine große Strecke 1943. Und dann gab es am 29. März 1944 eine Radioübertragung der BBC im Radio Oranje und die haben die Franks gehört. Und da hat der Bildungsminister Bolkestein im Exil gesagt, nach dem Krieg wird man Tagebücher sammeln, Briefe sammeln, Dokumente sammeln über den Holocaust, um das alles zu dokumentieren. Und da beschließt die Anne Frank, einen Roman, wie sie das nennt, über das Hinterhaus zu schreiben. Und die Basis dieses Romans ist ihr chronologisch geführtes Tagebuch und sie beginnt dann, dieses Tagebuch zu überarbeiten. Also sie beginnt erst am 20. Mai, das muss ein unglaublicher Parforce-Ritt gewesen sein. Und der letzte Eintrag ist dann vom 29. März, eben an diesem Tag, an dem der Bildungsminister Bolkestein diesen Aufruf quasi startet. Und dann gibt es noch im Hintergrund Geschichten, die Anne Frank schreibt, kleine Apersüß, Märchen etc. Und aus dem Ganzen hat der Vater dann nach dem Krieg 1947, also aus dem ursprünglichen Tagebuch und aus dieser literarisierten Version und zum Teil aus diesen Kleingeschichten, hat er das Tagebuch der Anne Frank zusammengestellt. Unter dem Titel Das Hinterhaus ist es dann im Niederländischen 1947 erschienen. Und das ist dann die sogenannte Version C.
Otto Frank hat ja sozusagen schon auch in die Originale eingegriffen. Er hat da ja auch Passagen gestrichen, zum Beispiel, die ihm einfach zu intim schienen.
Auf der einen Seite musste er natürlich reagieren, weil die Bestände nicht vollständig waren. Das hatte ich ja gesagt. Im ersten Teil fehlt ja relativ viel. Darum musste er das zusammensetzen. Und dann gab es natürlich zum einen eine sehr viel verletzende Kritiken an Annes Mutter, an seiner Frau. Die wollte er etwas reduzieren. Es gab den sehr offenen Umgang, sehr, sehr naiven Umgang dieses jungen Mädchens mit ihrer beginnenden Pubertät, mit ihrer erwachenden Sexualität. Da war sie sehr, sehr offen. Sie selber hat später im Tagebuch immer gesagt, ups, wie war ich da offen? Also sie ist da sich selber fremd geworden. Also insofern wäre Otto Frank da auch legitimiert. Und dann hat man quasi aus diesen nach den 80er Jahren nochmal eine Version D hergestellt. Das war im Prinzip die Version C plus Ergänzungen, also plus eine Rücknahme der Eingriffe, die Otto Frank vorgenommen hatte. Das ist die Version D, wie man das im Augenblick in der Forschung nennt.
Und was wir jetzt sozusagen im Sezession Verlag bekommen, das ist also wieder die reine Anne Frank, die Version B sozusagen, das überarbeitete Tagebuch und das eben auch von ihr zur Veröffentlichung bestimmte Tagebuch bzw. Roman Hinterhaus.
Genau, Sie haben völlig recht. Jetzt haben wir lange hingesprochen über viele verschiedene Versionen. Aber jetzt sind wir bei der Version B nochmal. Das ist diese literarisierte Version und die wird jetzt vom Sezessionsverlag veröffentlicht. Und zwar gab es die schon mal veröffentlicht in der Gesamtausgabe vom Fischer Verlag, der sich ja immer bemüht hat um die Texte von Anne Frank. Aber in dieser Gesamtausgabe waren die Kompilationen im Vordergrund, Version C, Version D und Version A und B waren nur im Anhang abgedruckt. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt ein gutes Verdienst, dass man diese eigentlich von Anne Frank nur von ihr geschriebenen zusammengestellten Texte jetzt mal nach vorne rückt. Dahinter gibt es noch eine Art, kann man sagen, Copyright-Problematik. Anne Frank ist ja 1944 gestorben. Das heißt, das Copyright ist ausgelaufen. Jetzt gibt es den 90. Geburtstag. Und darum kann natürlich jetzt jeder Verlag, wenn er will, diesen Text rausbringen. Aber er könnte nicht die Kompilation rausbringen, weil Otto Frank erst 1980 gestorben ist. Also das ist der komplizierte rechtliche Hintergrund, der das aber jetzt ermöglicht, dass der Sezessionsverlag mit einer neuen Übersetzung diesen Text veröffentlichen kann.
Wie hat denn Anne Frank selbst ihren Text bearbeitet? Wie unterscheidet sich diese ja von ihr schon ein wenig literarisierte Version des Tagebuchs von der spontanen Version, also dieser A-Version?
Also sie unterscheidet sich wirklich erheblich. Also man spürt da diesen unglaublichen schriftstellerischen Fortschritt, den dieses junge Mädchen da getan hat. Also sie nennt selber das, was sie davor hätte, einen Detektivroman. Also sie ist sich der literarischen Form bewusst. Es gibt große Verdichtungen, sie fasst Tagebucheinträge zusammen, sie bildet kleine Themenschwerpunkte, sie dramatisiert, sie baut Cliffhanger und sie reduziert das ganz rohe, dokumentarische, auch sehr naive, was sie selber stört, um das Ganze sozusagen wirklich in Literatur zu verwandeln. Und dann lässt sie auch bestimmte Dinge weg, also die sexuelle Naivität reduziert sie sehr. Die ganzen Sachen, die sie unbefangen beschreibt, wie Toilette, sich waschen, urinieren etc., nimmt sie auch eigentlich fast raus. Ihre Liebesschwärmerei für Peter, den Mitbewohner, reduziert sie stark. Und dann gibt es literarische Neuerungen, also dieses berühmte Liebe Kitty, mit dem wir ja das Anne-Frank-Tagebuch emblematisch verbinden, das ist im Originaltagebuch erst nach und nach entstanden. Und es gab viele verschiedene Freundinnen. Und in der Literarisierung gibt es dann nur Liebe Kitty. Und dieser Text bekommt ja auch, diese Version B, einen richtigen Prolog, einen Einstieg, in dem sie ganz klar sagt, ich habe keine Freundin und dieses Tagebuch ist der Ort meiner Einsamkeit. Mhm. Also da ist schon ein richtiges, kann man nicht anders sagen, Literaturbewusstsein da. Und sie ist auch bereit, das ist auch sehr interessant, wenn es um den Holocaust geht, da gibt es den ersten Eintrag im Oktober 1942. Im Original ist es noch etwas unklar und da weiß man noch nicht richtig, was passiert da mit den Juden. Und in der literarisierten Fassung benennt sie ganz klar den Holocaust und die Ermordung der Juden. Also ein späteres Wissen nimmt sie da schon vorne auf, um das Ganze irgendwie noch stärker zu dramatisieren.
Man muss sich die Situation, in der dieses Tagebuch entsteht, nochmal vor Augen führen. Das sind 8 Personen in einem beengten Hinterhaus einer Fabrik. Anne, ihre Eltern und ihre 2 Jahre ältere Schwester Margot, das jüdische Ehepaar van Pels mit Sohn Peter und noch ein Bekannter, der Zahnarzt Fritz Pfeffer. Und wie Anne diese Spannungen beschreibt, die zwischen den Menschen in so einer Situation natürlich entstehen, allein das hat schon eine literarische Qualität über den reinen Wert des Zeitdokuments hinaus, oder?
Ja, man muss sagen, Anne Frank wäre sicher eine gute Schriftstellerin geworden. Also sie ist eine unglaublich präzise Beobachterin, sie ist sehr offen, sie ist neugierig, sie hat das Sprachvermögen, sie hat auch einen gewissen, sage ich mal, satirischen Witz, also sie kann auch bösartig schreiben und sie ist, das finde ich jetzt sehr beeindruckend, vor allem in dieser literarisierten Version und in den letzten Monaten, unglaublich selbstreflexiv und sie leidet natürlich, wie sie es beschrieben hat, unter dieser Enge. Da gibt es den Herrn Pfeffer, wie Sie ihn gesagt haben, der mit ihr in einem Zimmer wohnt am Anfang. Den nehmen die Hinterhausbewohner ja erst nachträglich auf und der wohnt da mit ihr in dem Zimmer und man denkt, er sei ganz nett. Am Schluss ist er ein Tyrann. Und dann versteht aber, glaube ich, Anne Frank was sehr Kluges. Sie benutzt Literatur auch zur Distanzierung. Sie weiß, sie darf eigentlich nicht schreiben, wenn sie sich am meisten ärgert. Und ich finde, da spürt man schon den späteren Schriftsteller, der weiß, Abstand ist eigentlich immer der entscheidende Faktor, um überhaupt Literatur produzieren zu können. Da ist sie unglaublich schon früh formbewusst.
Und auch wie sie das Thema Einsamkeit als 13-, 14-Jährige behandelt, das ist schon sehr beeindruckend. Das heißt einmal, ich bin so weit gekommen, dass es mir nicht mehr viel ausmacht, ob ich sterbe oder am Leben bleibe. Die Welt wird sich auch ohne mich weiterdrehen und ich kann mich gegen die Ereignisse ohnehin nicht wehren. Also ein unglaublicher Fatalismus einer 14-Jährigen, das ist schon sehr beklemmend, das zu lesen.
Ja, das ist wirklich unglaublich erschütternd. Es gibt viele solche Stellen eben gerade zum Ende hin. Ist Einsamkeit oder Missverstandensein ist ja auf gewisse Art und Weise erstmal ein pubertäres Thema, finde ich. Und in ihren Märchentexten behandelt sie das auch fast eher pubertär, aber im Tagebuch, im Liebe-Kitty-Buch ist es von einer ganz anderen, unglaublichen existenziellen Dimension. Und ich habe immer das Gefühl, da spielt natürlich auch die historische Situation eine Rolle. Also wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist in diesem Hinterhaus versteckt. Holland ist von den Nazis besetzt und man bekommt natürlich die Nachrichten mit über die Judenverfolgung. Man bekommt die Nachrichten langsam mit über die Ermordung. Man spürt den Zerfall der Solidarität. Man hat Hunger, man hat Angst. Also da sind Dimensionen da und man hat ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze geschichtliche Epoche sich in diesem kleinen Mädchen irgendwie bündelt und dass sie auf gewisse Art und Weise diese Epoche versucht zum Ausdruck zu bringen. Also das ist schon unglaublich beeindruckend. Und man darf ja auch nicht vergessen, als sie dann verhaftet werden, werden sie wenige Tage später von Westerbork dann nach Auschwitz deportiert. Und es war der letzte Transport, der je von Holland aus nach Auschwitz ging. Und das ist natürlich sozusagen ein schlimmer Fatalismus der Geschichte.
Und dann starb sie eben in Bergen-Belsen. Ich habe das Tagebuch der Anne Frank zuletzt, wie wohl die meisten, in der Schule gelesen. Ich war natürlich damals auch schon tief beeindruckt, aber es war jetzt nochmal was anderes, als Erwachsene das zu lesen. Da fällt einem nochmal so richtig auf, wie klar und hellsichtig sie die politische Lage analysiert, wie sie eben über ihre Einsamkeit und auch über ihre Sehnsucht nach Luft und Licht und Natur schreibt, wie kritisch sie mit sich selbst ist und eben, wie Sie haben es erwähnt, bissig ironisch sie sein kann. Das fällt einem doch jetzt erst so richtig auf, wie großartig das eigentlich ist. Oder wie geht es Ihnen bei der Wiederlektüre?
Ja, so ging es mir auch. Also ich fand das literarische Niveau unglaublich. Ich fand dieser Prozess innerhalb von 1-2 Jahren, dieser Entwicklungsprozess ist unfassbar eigentlich. Und was sie auch zum Beispiel über den 20. Juli schreibt, schon einen Tag später, das ist sehr, sehr beeindruckend. Also man sollte das unbedingt lesen, diese Version B. Und man sollte dann auch in der Version A noch die letzten Monate weiterlesen, die natürlich auf gleichem literarischen Niveau sind. Und ich bin mir sicher, da wird jeder sehr, sehr beeindruckt sein.
Vielen Dank, Frank Hertwig.
Gerne.
Mit ihm sprach ich über Anne Frank, Liebe Kitty, ein Romanentwurf in Briefen, neu übersetzt von Waltraud Hüsmert und mit einem Nachwort von Lorin Nussbaum, 207 Seiten, gerade erschienen im Sezession Verlag. Und über Das Hinterhaus, Het Achterhuis, die Tagebücher von Anne Frank, 480 Seiten, erschienen bei S. Fischer.
The call I needed came early and tried. see me like this, sharing my home. And everywhere we go is home too. We're trading our graves. Now you'll never have to see me afraid unless we are alone.
Der amerikanische Autor Chip Cheek hat sein Schreibhandwerk in einer der berühmtesten nicht kommerziellen Creative Writing Schulen der USA gelernt, in der Grub Street in Boston. Für ihn einer der ermutigendsten und einladendsten Orte für junge Schriftsteller, an dem er später auch selbst unterrichtet hat. Bisher hat er Kurzgeschichten veröffentlicht, jetzt ist sein erster Roman auch auf Deutsch erschienen. Tage in Cape May führt in die 50er Jahre an einen Ferienort an der amerikanischen Ostküste. Cheek nutzt dies als Kulisse für die Geschichte eines jungen Paares, das aus paradiesischer Unschuld vertrieben und ins Gefühlschaos gestürzt wird. Unser Buch der Woche, ein Page-Turner in bester amerikanischer Erzähltradition, meint unser Kritiker Ulrich Rüdenauer.
Just married. Henry und Effie sind eigentlich noch gar nicht richtig aus ihrer Pubertät herausgeschlüpft. Da finden sie sich schon auf einer Hochzeitsreise wieder. Der Highschool-Abschluss liegt nicht lange zurück. Ihre Liebe ist noch ganz unschuldig. Es ist der September 1957. Der 20-jährige Farmerssohn und die 18-jährige Kaufmannstochter aus der tiefsten Provinz, sie stammen aus Georgia, sind zum ersten Mal von zu Hause weg. Und zum ersten Mal sind sie wirklich allein. Aber das in noch viel stärkerem Maß, als sie gedacht hätten.
Die Strände waren leer, die Geschäfte geschlossen und die Häuser entlang der New Hampshire Avenue nach Sonnenuntergang dunkel. Monatelang hatte Effi ihm von diesem Ort erzählt, von den vielen Dingen, die sie hier unternehmen würden, doch hatte Effi das Städtchen nur im Sommer gekannt und jetzt war es Ende September. Sie hatte nicht gewusst, was außerhalb der Saison bedeutete. Sie waren mit dem Nachtzug aus Georgia gekommen und wollten für 2 Wochen bleiben. Ihre Flitterwochen.
Dieses Städtchen heißt Cape May. Es liegt an der Ostküste im Süden von New Jersey. Ein Onkel von Effie hat dort ein Haus, in dem sie als Kind ihre Ferien verbracht hat. Eigentlich ist es ein traumhafter Ort, der viel Abwechslung verspricht. Belebte Restaurants und andere junge Menschen, die ebenfalls auf Vergnügung aus sind. Aber eben nur im Sommer. Obwohl Effie und Henry nun endlich erkunden dürfen, was es mit dem biblischen Sich-Erkennen auf sich hat, man muss wissen, dass sie beide äußerst christlich erzogen sind und vor dem Schlafengehen mit gefalteten Händen beten, werden ihnen die 2 Wochen doch lang. Zwar überwinden sie bald die Scheu vor dem Körper des anderen, sie spazieren einmal sogar übermütig und nackt durchs nächtliche Cape May und lieben sich wie im Paradies unterm Sternzelt, aber doch langweilt sie der Aufenthalt schon rasch. Nach einer Woche wollen sie zurückkehren in das Leben, das ihnen die nächsten Jahrzehnte bevorstehen wird. Das ist die Ausgangskonstellation des Romans »Tage in Cape May« von Chip Cheek. Aber natürlich lässt der 1976 geborene amerikanische Autor seine Helden nicht einfach in den Alltag aufbrechen. Er hält etwas für sie bereit, mit dem sie nicht gerechnet hätten und das ihre junge Ehe gleich in ihrer ersten euphorischen Phase auf eine ernsthafte Probe stellt.
Er stand auf und trat ans Geländer, um besser sehen zu können. Hinter den Fenstern des Eckhauses brannte Licht. 3 Häuser weiter, auf der anderen Straßenseite, an der Kreuzung New Hampshire Avenue und Madison Avenue, er rief Effie. »Ist das zu fassen?« sagte sie. Sie waren nicht länger allein.
Tags darauf klopfen sie an dem beleuchteten Haus an, um Bekanntschaft mit den einzigen Nachbarn zu schließen. Und zur Überraschung von Effie öffnet eine Frau, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Clara, eine Freundin ihrer älteren Cousine. Effie konnte damals beide nicht ausstehen. Allerdings gibt es nun kein Entkommen mehr. Das junge Paar wird willkommen geheißen, mit Gin zum Bleiben verführt und schließlich zu einem rauschenden Fest eingeladen, auf dem es von mondänen New Yorker Geschäftsleuten, Bohemiers und Künstlern aus den besseren Kreisen nur so wimmelt. Schnell geben sie ihren Widerstand auf und vergnügen sich. Die Abreise wird auf unbestimmte Zeit vertagt. Die Flitterwochen beginnen erst jetzt so richtig. Nachdem die Partyhorde abgereist ist, bleiben nur Clara, ihr Liebhaber Max, ein Möchtegern-Schriftsteller und dessen verschrobene Stiefschwester Alma zurück. Die Tage in Cape May nehmen nun einen fast unwirklichen Charakter an. Der Alkohol fließt in Strömen, man macht Bootsausflüge, kommt sich immer näher, die erotische Spannung steigert sich von Seite zu Seite. Die Spätsommertage entwickeln sich für die beiden Landeier aus Georgia zu einem flirrenden und verwirrenden Tagtraum. Henrys Vorstellung von sich selbst als ein tugendhafter, bescheidener, mutiger Mann, stets gut gelaunt, aber alles wohldosiert genießend und seine Rolle als braver Ehemann entgegensehend, diese Vorstellung wird schon nach ein paar Stunden Gesellschaft dieser neuen, wie aus einem anderen Universum in Cape May gelandeten Freunden von imposanteren Visionen verdrängt.
»Was für eine Nacht!« Er lächelte ins Laternenlicht. Es schien ihm sagen zu wollen, dass sein Leben brillant werden würde. Und das sollte es auch. Es sollte wahrhaft brillant werden. An diese Party wollte er sich immer erinnern, denn sie markierte den eigentlichen Beginn seines Lebens.
Was Henry zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen kann, die Party markiert auf gewisse Weise nicht nur einen Beginn, sondern auch einen Endpunkt. Natürlich ahnt die Leserin bzw. der Leser relativ rasch, dass die sexuell aufgeladene Atmosphäre eine Handlung in Gang setzt, die früher oder später in die Katastrophe mündet. Denn Chip Cheek, der hier zwar sein Romandebüt vorlegt, aber schon lange schreibt und Schreiben auch unterrichtet hat, ist mit allen handwerklichen Wassern gewaschen. Ihm gelingt es, die Unruhe im Innern seiner Helden zu erzählen. Er führt den Leser zurück in eine Zeit, die man aus Romanen von Richard Yates oder John Cheever kennt. Er trifft deren Ton genau. Immer liegt da noch etwas Unausgesprochenes zwischen den Zeilen. Die späten 50er Jahre sind eine Zeit des Aufruhrs. Noch herrschen die strengen Regeln des Nachkriegsamerika. Die Rollenbilder funktionieren zumindest in den meisten Milieus weiterhin ziemlich gut. Aber doch schleichen sich schon die ersten Irritationen ein. Die Kriegsangst, manchmal hört man ein Radiogerät, das Meldungen über die Rüstungserfolge der Sowjets verkündet, ist allgegenwärtig. Die moralischen Codes werden nicht mehr von allen fraglos übernommen. 2 Jahre zuvor war James Dean auf der Leinwand als Rebel Without a Cause zu sehen gewesen. Marlon Brando gibt im Kino den Outlaw und die bohemistische Künstlerszene vor allem in Manhattan räumt mit althergebrachten Sittsamkeitsvorstellungen auf. All das färbt natürlich ab. Es ist ein Kulturschock für Henry und Effie und zugleich ausgesprochen verlockend. Was Chip Cheek allerdings von zeitgenössischen Autoren wie Yates und Cheever unterscheidet, ist nicht unbedingt ein stärkerer Fokus auf die alle Gewissheiten auflösende Kraft der Sexualität, sondern deren explizite und ausgiebige Darstellung. Die Entfesselung und Entgrenzung, die in diesem Buch nicht nur Henry, sondern auch Effie erfasst, bringt all das ins Wanken, was in Aussicht steht. Ein Leben in geordneten Bahnen. Das Zerstörerische der Sinnlichkeit ist vom ersten Moment an spürbar. Die Tage in Cape May bestehen aus Ekstase und Angst, Euphorie und Schmerz, Lust und Desillusionierung. Manchmal scheint es Henry, er könnte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überschauen. Jedoch nur, wenn er ewig in diesem Schwebezustand des Spätsommers verharren würde. Aber der Herbst kündigt sich da schon an und er weiß insgeheim, dass der somnambulen Wahrnehmung des Geschehens ein böses Erwachen folgen wird.
»Das Geheimnis des Lebens bleibt uns verborgen«, dachte Henry, »weil wir nicht immer zu wach sein können, um jeden Augenblick davon bewusst zu erleben. Könnte man eine Weile auf Schlaf verzichten und bekäme unser Dasein ununterbrochen mit, würde einem Wesentliches offenbart.« Auch wenn man es nur erahnen könnte, denn irgendwann würde der Vorhang ja wieder fallen, man musste schlafen. Er wünschte sich, er bräuchte nie wieder zu schlafen.
Tage in Cape May bildet jene Ambivalenzen des Empfindens ab. Die entstehen ja meist, wenn etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt. So symbolisiert die Geschichte des jungen Paares natürlich auch jenen Übergang von den Werten der Nachkriegszeit zu einer moderneren, durchaus gespaltenen Gesellschaft der 60er. Was man an diesem neudeutsch gesagt Page-Turner vielleicht bemängeln könnte, ist, dass die Erzählmaschine von Chip Cheek ein bisschen zu geschmiert läuft. Die Kulisse in übertriebenes Technicolor getaucht ist und das Buch fast schon nach Verfilmung schreit. Aber das Lesevergnügen ist, auch dank Bernhard Robbens feiner Übersetzung, zweifelsohne groß.
Tage in Cape May von Chip Cheek aus dem Englischen von Bernhard Robben, 334 Seiten erschienen im Blessing Verlag, ist unser Buch der Woche. Ulrich Rüdenauer hat es vorgestellt. Mehr dazu online unter swr2.de.
Things are not so horrible. Now you're not my oracle. Something died for all time when I saw you conspiring to never lift a finger.
Siri Hustvedt, Amerikanerin mit norwegischen Wurzeln, gehört zu den vielseitigsten und interessantesten Autorinnen der Gegenwart. In ihren viel gelobten Romanen umkreist sie seit den frühen 90er Jahren das Verhältnis der Geschlechter, Rollen des Weiblichen, Körperlichkeit und Kunstmarkt und erkundet seit einer eigenen Nervenerkrankung auch die Welt der Neurologie und Psychologie. In ihrem neuen Roman Damals kehrt die inzwischen 64-jährige Autorin zurück zu ihren Anfängen als junge Autorin im New York der frühen 80er Jahre. Eine semi-fiktionale Autobiografie, die auch die Brücke ins Trump-Amerika der Gegenwart schlägt. Maike Fessmann hat Damals gelesen.
Wer Tagebuch schreibt, weiß genau, wovon Siri Hustvedt in ihrem neuen Roman erzählt. Das junge Ich ist mit dem älteren Ich nicht identisch. Man kennt es gut, man erinnert sich an vieles, aber das meiste hat man vergessen. In Damals erzählt die 1955 in Minnesota geborene New Yorker Schriftstellerin von ihren Anfängen. Der Roman zitiert auch aus einem wiedergefundenen Tagebuch. Das ist vermutlich fiktiv, doch das muss uns nicht kümmern bei einem autofiktionalen Werk, das zwar suggeriert, die Erzählerin sei mit der Autorin identisch, aber auch genügend Signale sendet, dass sie mit dieser Suggestion nur spielt. Memories of the Future, so heißt der Roman im amerikanischen Original, beginnt episch.
Vor Jahren verließ ich die weiten, flachen Felder des ländlichen Minnesota und zog auf die Insel Manhattan, um den Helden meines ersten Romans zu finden. Als ich im August 1978 dort ankam, war er weniger eine Figur als eine rhythmische Möglichkeit. Eine embryonale Kreatur meiner Fantasie, die ich auf den Streifzügen durch die Straßen der Stadt als eine Serie metrischer, mit meinen Schritten bald schneller, bald langsamer werdender Beats verspürte. Ich glaube, ich hoffte, mich selbst in ihm zu entdecken, zu beweisen, dass er und ich jeder Geschichte wert waren, die sich uns bot.
23 ist die Erzählerin, als sie in ein heruntergekommenes Apartment an der Upper West Side zieht. Der geplante Roman, ein Detektivroman um zwei Jugendliche, wird niemals fertig. Das wirkliche Leben ruft, mit all seinen erotischen und intellektuellen Verlockungen. Am Anfang sitzt sie noch brav in ihrem Apartment und belauscht die Nachbarin, die offenbar Schlimmes erlebt hat. Aber bald wird das akustische Höhlengleichnis mächtig erweitert. Auf einer Lesung von John Ashbery, dem berühmten Dichter, der seine Gedichte aber näselnd verhunzt, wie die angehende Schriftstellerin feststellt, lernt sie Whitney kennen. Eine selbstbewusste Dichterin und Künstlerin. Schnell vergrößert sich ihr Radius. Sie gehen zu Vorträgen, in Galerien und auf Partys. Nächtelang ziehen sie durch die Clubs.
Die Unterschiede in den Clubs Uptown und Downtown, die Soziologie der Musik und der Typen, von manchen sorgfältig untersucht und analysiert, waren irrelevant für mich. Wenn ich gerade nicht tanzte, sah ich vor allem Pathos, und das sah überall gleich aus. Menschen wollen unbedingt gesehen werden und sich in den Augen anderer gespiegelt sehen, das familiäre Wir-Gefühl genießen, die betörenden Liebkosungen des Stammes. Und damals, als New York zerfiel und Ronald Reagan und die AIDS-Plage noch nicht zur Geißel geworden waren, suchten Teile der Reichen und der Armen der Stadt leichtes Vergessen in kollektivem Rausch und schnellen Fix.
Es ist nicht nur die Zeit der großen Partys, sondern auch die Zeit der intellektuellen Debatten. Die Zeit von Postmodernismus und Dekonstruktion. Sie liest alles, wovon ihre Liebhaber schwärmen. Derrida, Foucault, Bataille, Paul de Man, Deleuze und Guattari. Sie liest gründlich und intensiv. Umgekehrt ist es nicht so. Die Bücher, die sie liebt, interessieren die Männer nicht. Weder Chuna Barnes noch George Eliot oder Simone Weil. Eines Nachts geht sie mit einem Typen auf eine Party. Er besteht darauf, sie nach Hause zu bringen. Er lässt sich nicht abwimmeln, drängt sich in ihre Wohnung und überwältigt sie. Nur weil die Nachbarin eingreift, lässt er von ihr ab. Doch die Gewalterfahrung geht ihr nach. Wochenlang analysiert sie das Geschehen, sie schämt sich. Erst als ihr eine Freundin ein Messer schenkt, kommt ihre Selbstachtung zurück. Es hilft ihr besser als alle verbalen Waffen.
Genau genommen ist meine Bibliothek vollgestopft mit verbalen Waffen. Doch selbst auf Deutsch zitiert hilft Wittgenstein rein gar nichts, wenn ein Mann dich gegen eine Bücherwand schleudert.
Siri Hustvedt ist mit dem Schriftsteller Paul Auster verheiratet und steht schon lange nicht mehr in dessen Schatten. Sie sind ein intellektuelles Klammerpaar. Wenn sie gemeinsam auftreten, spielen sie sich die Bälle zu. Trotzdem kann es passieren, dass sie gefragt wird, ob sie ihre profunden Kenntnisse über Neurologie ihrem Mann zu verdanken habe. Davon erzählt sie in ihrem ebenfalls gerade erschienenen Essayband »Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen«. Damals ist ein Roman über männliche Überheblichkeit und Gewalt. Ein Roman, der Väter schrumpfen lassen will, wie es über den unvollendeten Detektivroman heißt. Was aber ist mit der Mutter? Siri Hustvedt arbeitet schon lange an der Aufwertung des Weiblichen. Ihr letzter Roman, »Die gleißende Welt«, war eine Performance in Romanform, die zeigte, wie sehr der Kunstmarkt von Männern und ihren sehr viel teureren Werken dominiert wird. Demonstrativ entspannt war »Der Sommer ohne Männer« von 2011. Auch er hatte einen engen Draht zur Mutter, wie nun auch damals. Die erzählte Zeit umfasst nur ein gutes Jahr, von 1978 bis September 1979. Die Gegenwart der Schreibenden fällt in die Jahre 2016-2017. Während die Schriftstellerin von ihrem ersten Jahr in New York erzählt, besucht sie immer wieder ihre alte Mutter in Minnesota, die den Aufstieg Trumps nicht begreifen kann. Oft schreibt sie im Nebenzimmer über ihr junges Ich, während die Mutter im Bett vor sich hin döst. Es ist eine Art imaginäre Nabelschnur, die Mutter und Tochter verbindet. Sie verknüpft auch das erinnerte junge Ich über das schreibende Ich Anfang 60 mit dem in die Zukunft projizierten alten Ich. Die Szenen zwischen der Mutter und ihrer alternden Tochter bilden die anrührende Verankerung der Geschichte im Jetzt. Das Gedächtnis der Mutter schwindet langsam dahin.
Wie alt bin ich? Bin ich 70? Ich berichtigte. 94. Meine Mutter lacht. Wie peinlich. Weißt du, als ich dich fragte, glaubte ich wirklich, dass ich 70 bin. 24 Jahre früher. Ist das nicht seltsam? In dem Moment glaubte ich es. Und ich denke mir im Stillen, beim Rechnen fehlt ihr nichts.
Damals ist ein Roman über das Verfließen der Zeit, über Gedächtnis und Erinnerung und über die Rhythmen, die sich in unseren Körper einschreiben. Ich vermisse meinen federnden Gang, sagt die Mutter zu ihrer Tochter. Den vermisse ich auch, Mutter, denkt sie sich. Der Leib spielt im Werk Siri Hustvedts eine zentrale Rolle. Er speichert Emotionen und Erinnerungen, auch solche, die wir nicht mehr abrufen können. In »Die zitternde Frau, die Geschichte meiner Nerven« versuchte sie, dem heftigen Zittern auf die Spur zu kommen, welches sie bei einer Gedenkrede auf ihren Vater ergriffen hatte, einem College-Professor, der 2 Jahre zuvor gestorben war. Die Anspannung, den Vater zu übertreffen, eine Riesin zu werden, wie es in ihrem neuen Roman heißt, baut Hustvedt nicht nur mit feministischen Ansichten ab, sondern auch mit komödiantischen Elementen. Auf dem Cover des Romans fliegt eine nackte Frau mit gezücktem Messer in den Himmel, glückselig lächelnd vor der Silhouette New Yorks. Die Zeichnung stammt von der Autorin, wie andere Zeichnungen im Buch, von Einstein etwa oder Sherlock Holmes. Das scheint ihr ein diebisches Vergnügen zu bereiten. Und gerade, dass es ein wenig naiv, fast kindlich wirkt, macht einen Akt der Befreiung daraus.
Maike Fessmann über »Damals« von Siri Hustvedt, aus dem Englischen von Uli Aumüller und Grete Osterwald. 448 Seiten, erschienen bei Rowohlt.
I'm phoning in the blues, cause my life ain't stalling. The phone just rang to say the blues ain't calling. I thought that I'd always called it like I saw it. I got the blues and I know just how to call 'em, baby. That's how they call the blues. I'm phoning in the blues like a phony version of the blues that they thought that they had. It was a phony baloney
version of the blues that was the version that I thought my baby had had. I tried to retract them, my baby never had them, till we called them on the telephone, but they didn't listen. Baby, that's how they call the blues.
Kaum ein Buch hat die Kritik in den letzten Jahren so polarisiert wie Jonathan Littells Bestsellerroman Die Wohlgesinnten. Die Geschichte des fiktiven SS-Obersturmbannführers Max Aue war ein Skandalerfolg. 2006 mit dem Prix Goncourt, Frankreichs wichtigstem Literaturpreis, ausgezeichnet, in rund 40 Sprachen übersetzt und weltweit heftig umstritten. Einerseits enthusiastisch gefeiert, andererseits als monströs und pornografisch verrissen. An menschliche Abgründe führt Jonathan Littell auch in seinem neuen Roman, Eine alte Geschichte, neue Version. Der Roman ist tatsächlich die neue Version, die Erweiterung und Fortschreibung einer Novelle, die Littell vor ein paar Jahren unter dem Titel Eine alte Geschichte veröffentlicht hat. In Frankreich wurde Eine alte Geschichte, neue Version mit dem Prix Sade ausgezeichnet, einem Literaturpreis, der an Marquis de Sade erinnert. Und in der Tat, für zarte Seelen ist der Roman in seinem drastisch pornografischen Ton nicht unbedingt geeignet. Für alle anderen ist er allerdings auch kein wirkliches Lesevergnügen, meint Katrin Hondl.
Alles ist im Fluss. Jonathan Littells alte Geschichte, neue Version, beginnt im Wasser und sie endet im Wasser. Jedes der 7 Kapitel beginnt damit, dass sich Kapitel 1 ein triefender Körper aus dem Wasser hebt oder Kapitel 5 der Ich-Erzähler seinen tropfenden Körper aus dem Wasser zieht oder Kapitel 2 mit einem Schwung aus dem Becken stemmt. Ins Schwimmbecken geht es auch immer wieder zurück, da Kapitel 1 taucht der Erzähler wie ein Pfeil in das klare einladende Wasser oder Kapitel 3 schnellt wie ein Armbrustpfeil in tadelloser Haltung vorwärts und zerteilt die Oberfläche des reinen, erfrischenden Wassers, beziehungsweise Kapitel 4 durchbricht mit der Masse seines Körpers die klare, schimmernde Oberfläche. Die alte Symbolik also. Wasser bedeutet Leben, ein ewiger Kreislauf von Auftauchen, Abtauchen, Wiederauftauchen, Geburt, Tod, Wiedergeburt. Wer da allerdings auf- und abtaucht, das erfahren wir nicht. Es ist ein namenloser Erzähler, manchmal eine Erzählerin, mal ein Kind, mal ein Hermaphrodit. Auch die Spiegel der Schwimmhalle zeigen am Anfang jedes Kapitels nur Bruchstücke des namenlosen, erzählenden Körpers inmitten anderer Körper.
Eine Schulter, einen Nacken, eine Brust, einen Schenkel, sodass ich Mühe hatte zu entscheiden, wem was gehörte.
Auf die Schwimmbadgeburten folgen 7 Variationen einer Geschichte, die stets in einem grauen Gang beginnt. Das surreale Setting erinnert an die Filme von David Lynch. Die mit einem grauen Jogginganzug bekleideten Erzählerfiguren gelangen durch Türen in ein Labyrinth wiederkehrender Orte. Haus, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Hotelzimmer, Hütte, Landschaft, Stadt oder Wildnis, Kriegsgebiete. Orte, an denen sich Szenen von Sex und Gewalt ereignen, die Jonathan Littell drastisch, obszön oder pornografisch kitschig schildert. Immer wieder aufs Neue. Zitat: Leuchten Ärsche wie Monde, werden noch schlaffe Geschlechter aus Slips hervorgeholt, Hoden gewissenhaft geleckt, die rosafarbene Mandel der Vulva dargeboten. Zitat Ende.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pulsions. C'est vrai que les pulsions sexuelles sont parmi les plus fortes pulsions humaines, mais ça va de pair avec d'autres pulsions.
Ihn interessierten Triebe, sagte Jonathan Littell im einzigen Radio-Interview, das er dem Sender France Inter bei Erscheinen der französischen Originalausgabe 2018 gab. Der Sexualtrieb, so Littell, sei einer der stärksten Triebe des Menschen, der allerdings mit anderen Trieben einhergehe. Und die wären in Jonathan Littells düsterem Roman Gewalt, Zerstörung, Krieg. Die alte Geschichte des Titels könnte die von Eros und Thanatos sein, Basis unter anderem von Freuds psychoanalytischer Theorie des Lebens- und Todestriebs.
Ich lief zum Tor des kleinen Hofs und hob mein Handy gerade noch rechtzeitig, um einen Leichnam zu fotografieren, den man mit dem Kopf zuerst aus der hinteren Tür eines Lieferwagens gleiten ließ, um ihn einfach auf dem Bürgersteig abzulegen. Offensichtlich war der ganze Laderaum mit einer ekelhaften dunkelroten Sülze bedeckt, die aus Fleischstücken, Muskelfetzen und geronnenem Blut bestand. Doch auf dem kleinen Display meines Handys büßte das grauenhafte Bild seinen ganzen Schrecken ein. Es schrumpfte, nahm einen fast abstrakten Charakter an, den es, wie ich wusste, auch nicht verlieren würde, wenn es elektronisch übermittelt auf den Bildschirmen der ganzen Welt erschiene. Wo es vielleicht bei dem einen oder anderen eine kurze Regung des Entsetzens auslösen würde, die sich aber bereits mit dem Klick zum nächsten Bild verflüchtigt haben würde.
Jonathan Littell kennt die Realität der Gewalt. Er war als humanitärer Helfer und Reporter unter anderem in Syrien, Mexiko und Afghanistan, hat in Uganda einen Dokumentarfilm über Kindersoldaten gedreht. Doch nicht nur realistische Bilder von Kriegsgräuel oder amerikanischer Gangstergewalt spielen im Roman eine Rolle. Der Horrorloop dieser alten Geschichte nährt sich auch von Bildern der Kunstgeschichte, etwa den deformierten Körpern in der Malerei Francis Bacons, über die Littell vor einigen Jahren ein Buch schrieb. Auch eine Reproduktion von Leonardo da Vincis Dame mit dem Hermelin taucht in jedem Kapitel auf. Möglicherweise eine Anspielung auf das Horror-Computerspiel Layers of Fear, in dem sich Leonardos schöne Dame in ein gruseliges Rattenwesen verwandelt. Dem Renaissance-Künstler ging es darum, schreibt die Leonardo-Biografin Kia Fahrland, Bewegungsenergien in Malerei zu übersetzen und so die Kunst selbst in Bewegung zu bringen. Um Bewegung geht es ganz offensichtlich auch Jonathan Littell. Alles ist im Fluss, sei es das im Roman omnipräsente Wasser oder die geschlechtliche Identität der Erzählerfiguren.
Wenn man heute über Sex spricht, dominieren immer identitäre Fragen, die mich überhaupt nicht interessieren. Man ist hetero oder homo, dies oder jenes. Ich sehe die Dinge ganz anders. Ich glaube, es gibt einfach Praktiken. Man kann dies oder jenes tun, aber deshalb ist man nicht etwas. Es gibt keine Identität, die auf diesen Praktiken basiert. Ich lehne den Begriff des Identitären total ab. Das ist eine echte Mogelpackung, ein Rückzugsort für Schwächlinge und Angsthasen, die sich an ihre kleine Identität klammern, zum Beispiel als Franzosen oder Katalanen.
Politisch explizit, wie im französischen Radiointerview, wird Jonathan Littell im Roman nicht. Der ist stattdessen sexuell mehr als explizit, was auf Dauer ziemlich unerträglich ist. Doch hin und wieder schafft Littell auch fast schon niedliche, anrührende Szenen, wie in Kapitel 5, das aus der Perspektive eines kleinen Jungen erzählt ist.
Als ich aus der Wanne kletterte, sah ich, dass die Kleine einen himmelblauen Kinderbademantel angezogen hatte mit aufgenähten Katzen und mir einen anderen, rosafarbenen mit Kaninchen hinhielt. »Kommt nicht in Frage«, protestierte ich, immer noch in der Badewanne stehend. »Rosa ist für Mädchen.« »Das ist der einzige, der übrig ist«, sagte sie schelmisch. »Komm, gib mir den blauen.« »Nein, das ist meiner.« Ich kreuzte die Arme und legte das Kinn auf die Brust. »Den rosanen ziehe ich nicht an.« Sie schwenkte den Bademantel. »Komm schon, stell dich nicht so an. Keiner sieht dich.« Mir wurde allmählich kalt und ich zögerte. »Sagst du es auch keinem?« »Keinem. Schwör es. Kreuz aus Holz und Kreuz aus Eisen. Lüg ich, werde ich in die Hölle reisen.«
In eine Art Hölle reisen auch die Leserinnen und Leser von Jonathan Littells Roman. Über 300 Seiten lang geht der albtraumhafte Loop aus Sex und Gewalt, Pornokitsch und bestenfalls leider viel zu selten surrealistischem Humor. Die diversen Ich-Erzähler und Erzählerinnen retten sich aus der Hölle mit einem Sprung ins kühle Schwimmbadwasser. Nicht voyeuristisch veranlagten Leserinnen bietet eine alte Geschichte neue Version leider keine vergleichbar erquickende Erfahrung.
Eine alte Geschichte neue Version von Jonathan Littell aus dem Französischen von Heiner Kober. 334 Seiten ist bei Hansa erschienen und Katrin Hondl hat es vorgestellt.
Ain't I fair, ain't I kind, then I'm paid to feel fine, but I haven't spent a dime. Since I met you, your breasts are like two wrists that I've handcuffed to my dick in a subculture of love and refraction. But I die every morning again. Me at my worst is fun for them, and I die with the feeding tube while you try to fix my blues.
Wie Jonathan Littell ist auch die junge französisch-marokkanische Autorin Leila Slimani bereits mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet worden im Jahr 2016 für ihren zweiten Roman »Dann schlaf auch du«. Und wie bei Littell spielt auch bei ihr das Thema Sexualität eine große Rolle. Davon kann man sich vor allem in ihrem Debütroman überzeugen, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. »All das zu verlieren« handelt von einer Nymphomanin und deren Kollisionen mit dem bürgerlichen Alltag. Sexualität, Weiblichkeit und die Kultur des Versteckens, darum kreist die Geschichte der 1981 in Rabat geborenen und in Marokko aufgewachsenen Schriftstellerin. Zuletzt erschien von ihr auf Deutsch das Sachbuch Sex und Lügen, Gespräche mit Frauen in der islamischen Welt. Und jetzt also Sex und Lügen in Paris. Wolfgang Schneider über den Roman All das zu verlieren.
Der erste Absatz des Romans macht es bereits klar. Adèle, die Hauptfigur, ist eine Süchtige. Die es zuletzt wieder mit der alten Strategie der Willensstärke versucht hat.
Seit einer Woche hält sie durch. Eine Woche schon ist Adèle standhaft geblieben, vernünftig. In 4 Tagen ist sie 32 Kilometer gerannt, von Pigalle bis zu den Champs-Élysées, vom Musée d'Orsay bis nach Bercy. Morgens an den verlassenen Seine-Ufern. Sie hat keinen Alkohol getrunken und ist früh ins Bett gegangen.
Um welche Droge geht es hier? Wovor muss sich Adèle in Sicherheit bringen? Sie ist eine attraktive Frau Mitte 30, eine erfolgreiche Journalistin, Mutter eines 3-jährigen Sohnes, verheiratet mit dem Chirurgen Richard. Die beiden scheinen ein musterhaftes Paar des wohlhabenden Pariser Bürgertums abzugeben. Aber das ist nur die plakative Fassade und sie wird im Lauf des Romans gründlich eingerissen. Ihren Ehemann lässt Adèle nur alle halbe Jahre an sich heran. Dafür hat sie Affären, Hunderte, überhaupt nicht mehr zu zählen, immer möglichst schnell und unaufwendig. Sie ist sexsüchtig. Sie sucht den Thrill des Verbotenen und Anrüchigen, den Schwindel, der in den Abgrund zieht. Sie will die Puppe im Garten eines Ungeheuers sein, wie es einmal heißt. Umgekehrt findet sie aber auch einen Reiz darin, kurzfristig Macht über Männer auszuüben und deren Willen zu brechen.
Sie verstand rasch, dass das Begehren keine Rolle spielte. Sie hatte kein Verlangen nach den Männern, denen sie sich näherte. Ihr ging es nicht um die Körper, sondern um die Situation. Genommen werden. Den Gesichtsausdruck der Männer studieren, wenn sie kommen. Adèle ist auf ihre Eroberungen weder stolz, noch schämt sie sich dafür. Sie führt nicht Buch, merkt sich keinen Namen und noch weniger die Umstände. Sie vergisst sehr schnell. Und das ist besser so.
Adèle ist keine Romanfigur, die zur Identifikation einlädt. Aber sie ist ein interessanter Charakter an der Grenze zur Niederträchtigkeit. Das zeigt sich verstärkt, als ihr Ehemann Richard verunglückt, woran sie nicht ganz unschuldig ist. Sie hat eine Affäre mit Xavier, einem befreundeten Arztkollegen von Richard. Damit sie sich ungestört treffen können, hat Xavier mit Richard einen Nachtdienst getauscht. Einen zu viel, denn wegen völliger Übermüdung schläft Richard auf dem Motorroller ein und kommt nach einem Unfall mit einer komplizierten Beinfraktur selbst ins Krankenhaus. Für Adèle kein Grund zur Zerknirschung. Vielmehr führt sie ihre Affären nun noch ungehemmter weiter und vergisst sogar das Datum der Entlassung von Richard. Bald darauf fliegt ihr Doppelleben endlich auf. Großes Ehedrama. Richard ist fassungslos.
»Was hast du nur aus mir gemacht? Einen Deppen, einen Hahnrei, einen armen Wicht. Weißt du, was mir am meisten wehgetan hat? Dieses schwarze Heft in deinem Schreibtisch. Ich habe gelesen, was du geschrieben hast, über deine Langeweile, über dieses beschissene Spießerleben. Nicht genug, dass du dich von einer ganzen Armee bumsen lässt. Du verachtest auch noch alles, was wir uns aufgebaut haben, alles, was ich aufgebaut habe, indem ich wie ein Ochse geschuftet habe, damit es dir an nichts fehlt. Meinst du, ich träume nicht von einem anderen Leben? Meinst du, ich habe keine Sehnsüchte? Denke nie daran, auszubrechen?
Adèle passt nicht in das in Romanen und Filmen derzeit so beliebte Rollenmuster der starken Frau. Ihr mieses Verhalten lässt sich kaum beschönigen, etwa als Frau, die sich traut und mit gesellschaftlichen Normen bricht. Solche Argumente aus dem emanzipierten Portfolio sind in ihrem Fall allenfalls Vorwände, um ihre Sucht zu legitimieren. Zu deren Pathologie gehört die Zwanghaftigkeit. Adèle kann ihr Verhalten nicht mehr steuern und die Anforderungen des Alltags und der Selbstverwaltung, Behörden, Formulare, unter dem Suchtdruck kaum noch erfüllen. Nach Richards Unfall verwahrlost sie schnell. Es zeigt sich, nur der betrogene Ehemann hat ihrem Leben eine gewisse Struktur gegeben.
Der Kühlschrank ist leer. Seit Richard im Krankenhaus liegt, hat Adèle nicht mehr eingekauft. Die Wohnung ist dreckig. Kleidungsstücke sind über das gesamte Schlafzimmer verteilt. Unterhosen liegen auf dem Boden. In der Küche stapeln sich ungeöffnete Briefe. Sie wird sie irgendwann verlieren oder wegschmeißen. Sie wird Richard sagen, dass keine Post gekommen ist.
Vor allem aber erlebt Adele die meisten ihrer raschen Abenteuer als unbefriedigend. Deutlich wird das in einer harten Szene, in der sie, während Richard in der Klinik liegt, zwei Gigolos mit Kokain in die Wohnung bestellt. Weil ihr der Sex mit ihnen bald nichts mehr bringt, lässt sie sich von ihnen mit Schlägen und Kniestößen gegen den Unterleib traktieren. Stunden später wacht sie allein auf, nackt, das Gesicht im Aschenbecher. Ihr ist sterbensübel, sie blutet, ihr Unterleib ist voller blauer Flecke. So sieht kein freizügiger Genuss jenseits konventioneller Moral aus. Trotz der nüchternen, protokollierenden Erzählweise wirkt vieles an diesem Roman zunächst überspitzt und manches nicht ganz plausibel. In der zweiten Hälfte aber gelingt es Leila Slimani, ihren Figuren psychologische Hintergründigkeit und Triftigkeit zu verschaffen. Vor allem Richard, der anfangs kaum mehr als ein Statist scheint, gewinnt nun immerhin so viel Profil, dass die prekäre Ehe eine gewisse Glaubwürdigkeit bekommt. Er wendet sich nicht ab von Adele, die er trotz allem liebt, sondern versucht mit ihr einen Neuanfang in der Provinz. Ob Adele sich mit dem eingehegten, überwachten und vor allem versuchungsfreien Alltag abzufinden vermag, das verraten wir hier natürlich nicht. Die offensive Thematisierung destruktiver Sexualität verbindet Leila Slimani mit Michel Houellebecq. Allerdings zielt Houellebecq auf die liberalisierte Sexualökonomie und dabei insbesondere auf die Frustrationen von Männern mit sinkendem Marktwert. Slimanis attraktive Heldin dagegen kennt solchen Mangel nicht. Sie kann ohne großen Aufwand hunderte von Partnern akquirieren. Dieser Überfluss ist eine Voraussetzung ihrer Sucht. Trotzdem hat auch Slimanis Darstellung eine kritische soziale Dimension, die allerdings erst im Hinblick auf den Migrationshintergrund der 1981 in Rabat geborenen Schriftstellerin deutlich wird. In Marokko steht nicht nur gleichgeschlechtlicher, sondern auch außerehelicher Sex unter Strafe. Auch wenn die marokkanische Gesellschaft einen überdurchschnittlich hohen Pornokonsum verzeichnet, eine Figur wie Adele und die Inszenierung der unanständigen Frau sind in diesem gesellschaftlichen Kontext eine starke Provokation. Dass es in diesem Roman nicht um freie, selbstbestimmte Sexualität, sondern um Sucht und Zwang geht, erscheint in einer solchen politischen Lesart allerdings ambivalent. Könnten islamische Sittenwächter Adele nicht geradezu als mahnendes Beispiel verwenden? Wie auch immer, Leila Slimanis Erstling ist ein spannender Roman, der einiges riskiert und zum Debattieren auffordert.
Wolfgang Schneider über All das zu verlieren von Leila Slimani aus dem Französischen von Amélie Thoma. 224 Seiten, erschienen bei Luchterhand. Außerdem haben wir heute im SWR2 Lesenswert-Magazin vorgestellt Anne Frank, Liebe Kitty, ein Romanentwurf in Briefen, Sezession Verlag. Das Hinterhaus, die Tagebücher von Anne Frank, S. Fischer. Tage in Cape May von Chip Cheek, Blessing Verlag. Damals von Siri Hüstfett, Rowold, und eine alte Geschichte, neue Version von Jonathan Littell, Hansa Berlin. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de, in der SWR2-App und in der ARD-Audiothek. Das war das SWR2 Lesenswert-Magazin. Die Musik kam heute von Adam Green und seinem Album Aladdin. Am Mikrofon war Anja Höfer.
Once you were my manager, then you were my passenger. Different highs, different lies, till no soul would reshape you again. But your hold came in at a loss, and the ecstasy has worn off. Something died for all time when I saw you conspiring to never lift a finger. Something died
for all time. When I saw you conspiring to never lift a finger,